Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Zwei Bücher, die etwas anachronistisch wirken, haben wir heute im Programm. Denn darin wird über den Tellerrand geguckt. Der Franzose Thomas Reverdy setzt sich in Der englische Winter mit der großen Insel vor der EU auseinander. Und Hannes Stein lässt seinen Weltreporter gleich einmal um selbige reisen. Zuerst aber erinnern wir an einen wichtigen Dichter, Verleger, Beatnik und Aktivisten. Lawrence Ferlinghetti wäre im März 102 Jahre alt geworden. Sein Leben hatte wirklich viele Facetten. Einerseits hat Ferlinghetti Millionen Gedichtbände verkauft. Der bekannteste, Coney Island of the Mind, wurde in viele Sprachen übersetzt und ist in den USA bis heute ein Bestseller. Nachdem Lawrence Ferlinghetti im Zweiten Weltkrieg als Marinesoldat gedient hatte, gründete er dann den City Lights Bookstore in San Francisco, als Buchladen und Verlag heute eine Legende. Hole von Allen Ginsberg erschien dort, Jack Kerouac und William S. Burroughs gingen ein und aus. Und Maler war Lawrence Ferlinghetti, der am Montag gestorben ist, auch noch. Zuletzt ist im Schöffling Verlag ein Buch von ihm in deutscher Übersetzung erschienen, Little Boy, der aufregende Roman über sein Leben, so hieß es im Pressetext. Sabine Baumann ist Lektorin im Schöffling Verlag und ich habe sie gefragt, Frau Baumann, worum genau geht es in Little Boy?
Ja, Little Boy ist vieles auf einmal. Es ist die Lebensgeschichte von Lawrence Ferlinghetti, der als Kind hin und her geschubst worden ist. Die Mutter war überfordert, als er auf die Welt kam, hat ihn zu ihrer Schwester in Pflege gegeben, die ihn aber auch nicht immer betreuen konnte. Die Schwester lebte in Frankreich, dann kam er aber zurück, hatte dann eine wechselvolle Geschichte von verschiedenen Heimen und Pflegefamilien, kam in eine Pflegefamilie, die zwar sehr wohlhabend, aber sehr distanziert war und ihn sozusagen nur aus einer Art Pflicht aufgenommen hatte. Ja, davon erzählt er von der Kindheit, dann aber sozusagen steigert er sich auch in eine Art Bewusstseinsstrom und lässt die ganzen Themen, die sein Leben begleitet haben und die ein großes Anliegen für ihn waren, seine Sicht auf Amerika an seinem inneren Auge vorbeifließen. Da kommt ganz viel zum Ausdruck darüber, wie es eben war, Soldat zu sein, zurückzukehren, sich dann in einer Welt wiederzufinden, die man als spießig, als bedrückend, als ungerecht, eine ungerechte Welt empfunden hat. Und dieser Protest gegen das Establishment, der durchzieht also dieses Buch auch wie ein Furor und ist eben das Leitmotiv seines Lebens gewesen.
Wenn wir noch bei der Literatur bleiben, Frau Baumann, der Gedichtband, der Lawrence Ferlinghetti weltberühmt machte, muss man sagen, der hieß A Coney Island of the Mind. Wieso wurde der denn so ein Bestseller?
Ja, das kann ich mir vielleicht so erklären, dass er das Lebensgefühl seiner Generation eingefangen hat. Es sind wilde Gedichte, protestierende Gedichte, die zum Teil auch dafür gedacht waren, von Jazzmusik unterlegt zu sein oder eben vertont zu werden. Schon der Titel ist für mich programmatisch. Coney Island ist ja der Vergnügungspark am Strand von New York, so also ganz in der Nähe der Ellis Island Einwandererinsel. Ein Vergnügungspark, wo sich, glaube ich, Außenseiter treffen konnten, wo ein anderes Amerika aufscheint, das er sozusagen gerne errichtet hätte oder für das sein Herz schlug.
Was denken Sie insgesamt, Frau Baumann? Was hat die Literatur von Lawrence Ferlinghetti ausgezeichnet?
Lawrence Ferlinghetti war eben als einer der Beatniks jemand, der den Protest zum Ausdruck gebracht hat, der das Lebensgefühl seiner Generation eingefangen hat, der sagen wollte, dass Amerika eine Gesellschaft ist, die eben von den Minderheiten geprägt wurde, von den Einwanderern geprägt wurde, von dem Zusammenleben der verschiedenen sogenannten Rassen. Er wollte das Lebensgefühl der Jugend erkennbar machen. Ja, Patti Smith hat über ihn gesagt, er sei unser wahrer amerikanischer Dichter. Also ich glaube, er hat sehr viele beeinflusst. Auch wenn man ihn vielleicht nicht als allerersten von den Beatniks immer nennen würde, hätte es die ohne ihn wahrscheinlich auch nicht gegeben. Sie haben ja den Buchladen und Verlag schon erwähnt. Schon den Buchladen hat er geplant als einen Treffpunkt der Avantgarde und derjenigen, die sich in dem spießigen Amerika nicht zu Hause fühlen.
Welche Rolle hat Ferlinghetti denn damals in dieser Beatnik-Szene gespielt?
Er war auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Es kamen viele zu ihm, die ihm ihre Gedichte gezeigt haben. Howl von Allen Ginsberg haben sie erwähnt, dieses große blasphemische, wilde Werk, das den beiden einen Gerichtsprozess eingebracht hat wegen Obszönität. Da hat er hinter Allen Ginsberg gestanden, wie er überhaupt auch alle ermutigt hat zu ihrem Schreiben, die dort ein- und ausgegangen sind. Die Beatniks waren ja auch eine Vorbewegung von den Hippies. Insofern ist es auch ganz logisch, dass Lawrence Ferlinghetti, der von der Ostküste kam, an der Westküste so aufgeblüht ist, weil er dann sozusagen diese Protestschwingung, die in der Luft lag, befördert und beflügelt hat.
Und ein politischer Denker und ein politischer Autor ist er sein Leben lang geblieben. Sie haben das vorhin schon kurz skizziert. Welche ist für Sie persönlich, Frau Baumann, die wichtigste Erinnerung an Lawrence Ferlinghetti?
Ich glaube, die wichtigste Erinnerung wird schon sein, wie er in seinem Buchladen saß, als wir das Buch Little Boy in Verlag genommen haben. Da war er ja schon 100 Jahre alt. Wurde uns gesagt, dass er also nach wie vor in der Wohnung über dem Buchladen sitzt und täglich spazieren geht durch das Viertel, dort sozusagen mit den Leuten in Kontakt ist. Und ja, ich glaube, Lyrik und das Schreiben, das war für ihn etwas Verbindendes zwischen den Menschen, etwas, wo man sich sozusagen Luft machen konnte und wo man aber auch gemeinsam einen Geist heraufbeschwören konnte, der Solidarität und des Zusammenhalts.
Sagt Sabine Baumann, Lektorin im Schöffling Verlag. Sie erinnerte an den Dichter, Verleger und vieles mehr Lawrence Ferlinghetti. Sein Roman Little Boy ist bei Schöffling lieferbar in der Übersetzung von Ron Winkler. Hannes Stein, 1965 geboren, lebt ebenfalls in den USA, in New York. Er hat davor aber eine lange Reise durch die Welt gemacht, von München nach Salzburg, wo er aufwuchs, Studium in Hamburg, dann nach Schottland und Israel. Die Green Card für die USA gewann er in der Lotterie, heißt es. Nun ist im Galliani Verlag ein Buch von Hannes Stein erschienen, in dem der Protagonist ebenfalls um die Welt reist. Eine Pandemie kommt auch vor, aber Hannes Stein schreibt im Vorwort, der Weltreporter sei im Januar vergangenen Jahres fertig geworden. Jan Drees hat das Buch gelesen.
Dieses Buch weckt tiefste Sehnsüchte, die genährt worden sind im vergangenen Zeitalter des Easy-Jet-Sets. Während die Lockdown-Beschränkungen den überwiegenden Teil der Menschheit zur Zimmerreise verdammen, fliegt ein selbsternannter Weltreporter trotz Pandemie mal in den Urwald, dann ins sonnige Israel, später zu einem Stamm indigener Ureinwohner, die weiterhin Ex-Präsident Donald Trump verehren, und nach Sibirien, wo Thomas Morus' Utopia Wirklichkeit geworden ist. Es sind 12 Reisen, erzählt in ebenfalls 12 Novellen, und schon die erste bedient sich schamlos an einem der bekanntesten Zeugnisse dieser Gattung.
München leuchtete über den festlichen Plätzen und weißen Säulentempeln, den antikisierenden Monumenten und Barockkirchen, den springenden Brunnen, Palästen und Gartenanlagen spannte sich strahlend ein Himmel von blauer Seide.
So fängt auch Gladius D. an, jene Novelle, die der Literaturnobelpreisträger Thomas Mann vor über 100 Jahren geschrieben hat. Bei Hannes Stein geht die Geschichte jedoch etwas anders weiter, denn
bunte tropische Schmetterlinge gaukelten durch die urbane Idylle, Moskitos schwirrten. Ein Papagei ließ sich auf einem Dachfirst nieder, legte den Kopf schief und musterte die Szenerie. »Compañeros«, krächzte er. Und nach einer kleinen Pause, Compañeras.
Diese Reise spielt nicht im Süden der Bundesrepublik, sondern im Amazonas, wo die einst verscheuchten Initiatoren der Räterepublik ihre bayerische Hauptstadt nachgebaut haben, finanziert mit den immensen Tantiemen des Bestsellerautors B. Traven. Entstanden ist ein Kleinod, das sich, wie der Roman selbst, einige gestalterische Freiheiten gestattet.
An der Stelle der Feldherrnhalle erhoben sich, wie ein Irrtum, wie eine Fata Morgana, wie eine Retusche im Nachhinein, in ihrer ganzen Walt Disney-haften Märchenpracht die weißen Türme von Neuschwanstein.
Ausgedacht wurde dieser überhitzte Schabernack vom gerade gehörten Hannes Stein. Nach Büchern wie Der Komet und dem Weltuntergangskrimi Nach uns die Pinguine fantasiert er nun über eine Pandemie, die in näherer Zukunft und seit einer Generation die Zivilisation geißelt. Eine Pandemie, die nicht inspiriert ist von Covid-19, sondern rein fiktiv.
Meine Krankheit ist nicht sehr wissenschaftlich und sie kommt auch nicht aus der Wissenschaft, sondern sie kommt ehesten aus dieser berühmten Schauergeschichte von Edgar Allan Poe, Der rote Tod. Was wirklich ganz anders ist in der Pandemie und was ich mir nicht ausgemalt habe, das ist, dass zu einer Pandemie immer dazugehört die Leugnung. Dass in jeder Pandemie es Leute gibt, die sagen, es gibt gar keine Pandemie. Das beschreibt der Camus exzellent in seiner Pest. Ja, dass am Anfang das Wort Pest gar nicht vorkommt und nicht vorkommen darf, weil man es nicht wahrhaben will.
Sein Buch hat Hannes Stein nach eigener Aussage im Januar des vergangenen Jahres beendet. In Der Weltreporter trifft die charmante Philosophiestudentin Julia den Reportage-Guru Bodo von Unruh. Sein Name wirkt wie eine Hommage an die Verlegerin Friederike von Unruh aus Helmut Dietels 80er-Jahre-Serie Kir Royal. Bodo von Unruhs Auftreten wiederum changiert zwischen Bunte Chefredakteur Paul Sahner, Klatschkolumnist Michael Gräter und jenem Gröratz, dem größten Reporter aller Zeiten, den Thomas Brussig 2004 als Hauptfigur seines Romans »Wie es leuchtet« gewählt hat. Bodo von Unruh bezirzt Studentin Julia auf ähnliche Weise wie einst Scheherazade den finsteren König Scharia aus Tausend und einer Nacht. Er will sie mit Worten verführen, an sich binden und seine Reisereportagen schleichen sich verführerisch ins Ohr der Zuhörenden.
Tel Aviv wurde offenbar gegründet, um Albert Camus' Utopie von der Mediterranee zu verwirklichen. Einer Mittelmeerkultur voller Sonnenlicht, Freiheit und lässig schlendernder Toleranz. Tel Aviv schaut in Richtung Marseille und Barcelona, Tunis und Athen. Hier wird geflirtet, getanzt, geliebt, vielleicht einen Grad intensiver als anderswo, denn kein Mensch kann wissen, ob am nächsten Tag nicht vielleicht ein Krieg ausbricht oder der Messias kommt.
In Tel Aviv trifft Bodo von Unruh auf eine schwarze, lesbische Jüdin im Rollstuhl, die extreme Ansichten über das Verhältnis von Israelis und Palästinensern hat und somit die verwirklichte Utopie Israel ad absurdum führt. Auf diese Weise reiht sich auch dieses Erlebnis passgenau ein in den infizierten Novellenreigen, der politisch inkorrekt ist, aber niemals unappetitlich wird. Anders als jenes ebenfalls vorgestellte Gourmet-Restaurant, in dem für zehntausende Dollar Kuriositäten serviert werden, wie ein Mehlwurm-Cocktail in Büffelgras und kandierte Dachsohren. Zwischen Tausend und einer Nacht, Sindbad dem Seefahrer und Giovanni Boccaccios Decamerone kann diese Sammlung von Hannes Stein eingeordnet werden. Erzählt wird hier ums Überleben und für das Begehren, märchenhaft und leidenschaftlich wie jene Gemeinschaft, die einst vor der Pest auf ihren Landsitz floh, um die Wirklichkeit zu verdrängen. Der Weltreporter ist das eskapistische Ticket nach Phantasia, die literarische Hoffnung auf eine bessere Welt.
Das sagt Jan Drees über Der Weltreporter von Hannes Stein. Der Roman in 12 Reisen, wie er im Untertitel heißt, ist im Galliani Verlag erschienen. Und Hannes Stein kommt heute Abend noch einmal ausführlich in der Lesezeit zu Wort. Ab 20.30 Uhr spricht er hier im Deutschlandfunk mit Jan Drees über sein Buch und liest daraus. Ein englischer Winter, so harmlos klingt der Titel des aktuellen Romans von Thomas Reverdy. Dahinter verbirgt sich allerdings so einiges. Der Titel spielt an auf den Anfang von Shakespeares Richard III., Now is the winter of our discontent. In jüngerer Zeit war vom Winter unseres Missvergnügens vor allem die Rede, wenn es um den Kampf zwischen Arm und Reich ging. John Steinbeck hat Shakespeare in diesem Sinne in seinem letzten Roman zitiert. Der Satz mit dem großen Hallraum bezieht sich heute aber vor allem auf den großen Streik in Großbritannien im Winter 1978-79. Und in dieser Zeit der politischen Turbulenzen spielt auch der Roman von Thomas Reverdy. Tanja Lieske hat ihn gelesen.
Thomas Reverdy erinnert uns daran, dass es damals eine Jugend gab, die sich den Slogan »No Future« zum Motto gegeben hatte. In Großbritannien, wo dieser Roman spielt, erinnert man sich zudem mit Shakespeare und mit John Steinbeck an den folgenden Winter als den Winter of Discontent. Das Land war in Aufruhr. Die damals noch starken Gewerkschaftsführer hatten mobil gemacht gegen den rigorosen Sparkurs der Labour-Regierung. Die dazugehörigen Bilder von LKW-Staus in den Häfen und Hamsterkäufen nehmen scheinbar vorweg, was sich in der Zeit des Brexit ereignet hat. Entsprechend umspielt Thomas Reverdy die Parallelen zwischen damals und heute in seinem neuen Roman »Ein englischer Winter«. Dabei ist, um es vorweg zu sagen, auch einiges an Vereinfachung und an Effekthascherei dabei. Etwa wenn Reverdy der kommenden Premierministerin, der eisernen Lady Margaret Thatcher, einen Satz zuschreibt, den sie zwar in Abwandlungen geäußert, aber genauso nicht gesagt hat.
Make Britain great again.
Die Schauspielabsolventin Candice ist gerade 20 Jahre alt. Trotzdem hat sie die Hauptrolle in einem gewichtigen Stück bekommen. Sie ist Richard III., der verkrüppelte Bösewicht aus Shakespeares gleichnamigem Königsdrama, das mit den Worten beginnt: Now is the winter of our discontent. Da man als Amateurin nicht nur vom Schauspiel leben kann, arbeitet Candice auch noch als Fahrradkurierin. Sie befördert Briefe von einem Ende Londons ans andere. Damit sind die wichtigsten Sicht- und Handlungsachsen des Romans gelegt. Bei ihren täglichen Fahrten durch London sieht Candice nämlich, wie die Streikwelle die Stadt immer mehr in Mitleidenschaft zieht.
Sie biegt in die Caledonian Road nach Süden, fährt die Eisenbahnschienen Richtung Camden Town entlang, vorbei an einer mannshohen Wand aus Abfällen, die sich, obwohl die Müllabfuhr offiziell noch gar nicht im Streik ist, überall in den Arbeitervierteln sammeln, was die Ratten an die Oberfläche lockt. Candice beobachtet sie aus den Augenwinkeln und sieht sie reißaus nehmen und im Müll abtauchen, sobald sie sich nähert.
Die Unbeugsamkeit von Margaret Thatcher spiegelt sich in der Figur des skrupellosen Königs Richard III. Denn Macht wird nicht mehr nur von Männern ausgeübt, genauso wenig wie diese allein ein Anrecht auf Shakespeare hätten. Die Truppe, mit der Candice probt, ist weiblich und nennt sich die Shakespearettes. Es gibt weitere Analogien zwischen der Struktur des Romans, der jüngeren Geschichte und der Dramenkunst von William Shakespeare. So heißt Candice, männlicher Gegenpart, John Jones. Er ist ein Künstler, nämlich Jazzmusiker. Da schon bei Shakespeare die große Geschichte gerne Individuen unter sich begräbt, wird John vom Raubtierkapitalismus seiner Zeit zerquetscht, wie eine Wanze auf dem Bühnenboden des Globetheaters. All das ist in der Anlage durchaus interessant. In der Ausführung aber wirkt es grell überzeichnet und weist allerhand Ärgernisse auf. Das betrifft vor allem die Erzählstimme des Romans. Eine Stimme, die ständig erklärt, was sie verstanden wissen will. So wird die Schauspielerin Candice den Musiker John in einem Nachtclub kennenlernen. Es ist eine kurze und romantische Begegnung von zwei unterprivilegierten Menschen, die wie folgt vorbereitet wird.
Die Engländer sind arm. Das ist eine Tatsache. Sie sind schlecht ernährt, ungepflegt, ziemlich mager. Und das war früher kein Kompliment. Sie haben einen auffallenden Akzent, vorstehende, schiefe Zähne. Sie leben in baufälligen Wohnungen, wo es in den Stromleitungen knistert und das Wasser nach Eisen schmeckt. Und trotzdem feiern sie jedes Wochenende, das am Donnerstagabend beginnt, in Lokalen wie dem Nightingales.
Die Schnöseligkeit eines solchen Kommentars ist genauso misslich wie die Tatsache, dass der Erzählduktus dieses Romans selten über eine Zeitungsreportage hinausreicht. Einmal zitiert Reverdy tatsächlich zwei Seiten lang die Schlagzeilen der damaligen Tagespresse. Das mag als dokumentarische Einblende gedacht sein, als hybride Aufmischung des Romans, in dem sich auch Tagebuchaufzeichnungen, personale Passagen und ironisierende Kommentare finden. Tatsächlich aber wirkt dieser Stilmix wenig durchdacht und manchmal geradezu dünkelhaft.
Das Kartenhaus fällt allmählich in sich zusammen. Schauen wir ihm doch eine Weile dabei zu.
Die Frage, warum ausgerechnet ein Autor aus Frankreich sich derart über Großbritannien in der Schieflage amüsiert, kann hier nicht schlüssig beantwortet werden. Vielleicht sollte man sich als deutsche Leserin auch nicht allzu sehr aufregen. Das Thema der wechselseitigen französisch-britischen Schadenfreude ist bekanntlich schon etwas älter. Shakespeare machte die Franzosen lächerlich. Voltaire fand Shakespeare erst fein, dann abgeschmackt. Im Gegensatz zu den geistreichen Schriften dieser beiden Literaten darf man aber vermuten, der Roman von Thomas Reverdy wird dort verschwinden, wovon er erzählt, nämlich in der Geschichte.
Vermutet Tanja Lieske. Sie besprach Ein englischer Winter von Thomas Reverdy, erschienen im Berlin Verlag und aus dem Französischen übersetzt von Brigitte Große. Und das war der Büchermarkt für heute. Jetzt folgen hier im Programm die Nachrichten. In Forschung aktuell kommen danach Oktopoden, Bienen und FFP2-Masken vor. Im Studio war Dina Netz. Einen guten Abend.